Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.
Werbung Anfang. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Shownotes. Also, let's go Beyond Zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Zugeschaltet nicht aus Hennef, an einem Ort, du darfst selbst sagen, wo du bist, gerade wenn du möchtest. Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, Roland. Ja, du weißt es, wir sind tatsächlich in Italien, in Santa Margherita und wir sind im Urlaub. Ja, schöne Grüße nach Worms und dahin.
Sehr schön, sehr schön. Genau, und mit uns und bei uns heute wieder ein sehr interessanter Gast. Ich begrüße Hanna Lai. Einen wunderschönen guten Morgen, Hanna. Und ich sagte eben auch schon zu Hanna, Mensch, jetzt haben wir endlich mal jemand aus den Sozialberufen. Hanna ist nämlich gelernte oder studierte Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, ist dann später auch noch systemische Familientherapeutin geworden. Und heute sprechen wir mit Hanna, ja, weil sie eine sehr, sehr interessante Masterarbeit geschrieben hat zum Thema Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit. Und da geht es stark um Vertrauen. Und wir hatten ja in den letzten Folgen schon das Thema Vertrauen und Führung. Guten Morgen erstmal, Hanna. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Wo bist du uns zugeschaltet heute?
Ich vertrete heute Hennef. Ich bin aus Hennef zugeschaltet.
Okay. Und bei Hennef muss man auch immer mal fragen, wie sind die Wasserstände? Ist noch alles normal, ja?
Ja, die Nacht war es wieder sehr nass, aber wir sind noch nicht weggeschwommen.
Okay, wunderbar. Dann kommen wir mal zu unserer Einstiegsrubrik. Thema des Tages, also da gibt es natürlich ein Megathema heute. Karl-Heinz, hattest du schon Zeit, die digitalen Blätterwälder zu durchforsten heute?
Also ich habe heute Morgen mal geguckt, was mir so aufgefallen ist. Ich habe jetzt mal international recherchiert. Zum einen nach der Flutkatastrophe in Deutschland, in Belgien und Holland bestürzen uns jetzt die Bilder über die Waldbrände und die Feuer in Griechenland. Da passt es natürlich, dass der Weltklimarat, der IPCC, gerade vor einem Anstieg der Temperaturen durch CO2-Belastung von circa 1,5 Grad bereits für das Jahr 2030 warnt. Also man hat jetzt die Befürchtung, dass das, was man immer so eigentlich auf 1,5 Grad wollten wir alles beschränken, dass das nicht mehr klappen wird und vielleicht die Ziele sogar oder der Anstieg zu 2030 erreicht sein wird. Nach der Ansicht des IPCC, also des Weltklimarats, ist eine Beschleunigung auf allen Ebenen zu erwarten. Also die erwarten mehr Flutkatastrophen, mehr Brände, mehr Hunger, mehr Nahrungsmittelkrisen und natürlich auch mehr Migration. Also es wird deutlich, wir müssen schneller handeln und der IPCC sagt, es ist eindeutig, die Wissenschaft sagt durchgängig, es ist menschengemacht. Ne? Demgegenüber steht ein eher belangloser, vollkommen naiver Wahlkampf zur Bundestagswahl. Ihr erinnert euch, wir haben ja in wenigen Wochen Bundestagswahlen. Ja. Und scheinbar haben die Politiker, aber auch die Medien und auch die Bürger den Sinn fürs Wesentliche verloren. Wir diskutieren in den Medien, ob Herr Laschet die Hände in den Taschen hat während der Aufnahmen. Ich sage immer, mein Gott, ist es zu fassen. Frau Baerbock langweilt und nervt manchmal inzwischen auch mit ihrem Wahlkampf. Wer sich ganz gut macht, ist der liebe Herr Scholz. Und auch das Wahlprogramm der SPD kann sich inzwischen echt sehen lassen. Und ich frage mich, ob mehr Wahlprogramm als Ego-Drift vielleicht ganz gut beim Wähler ankämen. Also sprich, dass man über Inhalte spricht und nicht so sehr über die Form. Naja, und was natürlich auch nicht so schön ist, die Corona-Zahlen steigen. Die Delta-Variante scheint brutal zu wirken. Leider sogar scheinbar bei Geimpften. Warten wir mal ab, was der Oktober uns so bringen wird. Das waren so meine Highlights, die ich heute Morgen aus den Medien so mitgenommen hatte.
Ja. Ja, ein bisschen apokalyptisch, ne? Also leider. Obwohl Urlaub, Hanna sagte gerade, Urlaub ist so 2019, das ist auch tatsächlich so. Und das hat sich aber auch sehr gut angefühlt. Ich komme ja auch gerade aus dem Urlaub, fantastische zwei Wochen gehabt. Und sollte man tatsächlich regelmäßig machen, stelle ich fest. So alle 2 Jahre ist zu wenig oder alle 1,5. Aber ja, man macht sich natürlich da Gedanken und macht sich Sorgen über die Entwicklungen und hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Hanna, hast du da noch was zu toppen, was quasi die Apokalypse angeht? Gibt es denn auch positive Neuigkeiten? Ich weiß es nicht.
Also ich bin tatsächlich noch so ein bisschen im Sport unterwegs. Ich habe Olympia verfolgt, selber als passionierte Reiterin natürlich priorisiert den Reitsport. Und da gab es natürlich auch Dramen, ne, im modernen Fünfkampf, der ja wirklich auch sehr kontrovers jetzt diskutiert wird. Wir erinnern uns an die Berlinerin Annika Schleu mit dem zugelosten Pferd, was sich dann im Springparcours verweigert hat, was sie die Goldmedaille gekostet hat. Und jetzt natürlich auch von der FN, also der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, und natürlich auch vielen Olympiasiegern, wie zum Beispiel Isabel Werth, ja auch eine dringende Regeländerung angemahnt wird. So. Ja. Ne? Und Olympia natürlich, so wie ich es mitbekomme, auch grundsätzlich kontrovers diskutiert wird. Aber ja, wie gesagt, ich selber als passionierte Reiterin natürlich da auch so für mich den Fokus habe und auch weiß, was das bedeutet, wenn Partner ein 650 Kilo schwerer Freigeist ist, da bekommt das Wort Teamwork eine ganz andere Bedeutung.
Und Vertrauen auch. Ja. Nicht wahr? Also das Pferd muss einem ja auch vertrauen.
Ja, auf jeden Fall. Also Respekt, Vertrauen, das sind auf jeden Fall Elemente, die man dort auch wiederfindet, ja.
Also ich habe dazu eine kurze Anekdote. Ich stamme ja aus einem Reiterhaushalt. Also meine Mutter war Reitlehrerin. Wir hatten selbst ein Pferd. Meine Schwester hat das auch gelernt und lange in dem Bereich gearbeitet. Und ich muss sagen, also als Kind bin ich mit solchen Szenen eigentlich aufgewachsen. Also für mich war das, ich finde es schrecklich, aber für mich war das jetzt nicht so ein riesen Medienhype, ja. Auf der anderen Seite, wenn man auf ein wildfremdes Pferd quasi gesetzt wird und das halte ich für fast unmöglich, also wie das gut gehen kann.
Ja, aber gut. Und dann auch noch direkt ein Springparcours. Also das ist schon, aber okay. Ja.
Da müsste man selbst vorlaufen und selbst springen, vielleicht hilft das ja.
Ja, genau.
Aber damit sind wir ja auch schon fast heute beim Thema. Als ich Hanna kennengelernt habe. Sie ist ja eine Nachbarin, wohnt bei uns mit im Kloster. Und sie hat irgendwann mal erzählt, ja, er schreibt eine Masterthesis und das Thema ist Führung, Vertrauen. Dann haben wir so ein bisschen diskutiert. Dann hat Hanna mich mal gebeten, ob man mal drüber gucken kann. Und lange Rede, ich fand das Thema so spannend und so inspirierend, dass ich gesagt habe, Hanna, damit müsstest du eigentlich mal zu uns in den Podcast. Aber vielleicht fangen wir mal so an, Hanna. Erzähl mal, wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema? Was hat Führung, Vertrauen, du sprichst über Urvertrauen. Was hat das denn alles miteinander zusammen und warum ist das so wichtig, gerade auch in Unternehmen, in großen Organisationen, dass da eine Vertrauenskultur besteht? Vielleicht erzählst du den Zuhörern mal, warum dir das Thema so am Herzen
liegt. Ja, sehr gerne. Genau, wie ihr ja auch schon gesagt habt, habe ich den Master Innovationsmanagement in der sozialen Arbeit jetzt studiert und der bereitet zum einen auf Leitungspositionen wie auch für Forschung vor. Und in dem Zusammenhang habe ich mir eben Gedanken gemacht und mir auch nochmal Führungselemente angeguckt. Und man kennt ja autoritär, laissez-faire diese ja gängigen Führungsmethoden und da bin ich über das Vertrauen gestolpert, weil das ist was ganz Ursprüngliches. Also das ist ja etwas, was der Mensch quasi nach der Geburt als erstes aufbaut. Das ist ja das Urvertrauen und dadurch sein Überleben sichert. Also das ist ja ein Muster, das quasi in uns allen tickt, das da ist. Und mit dem der Mensch sein Überleben sichert, weil der Mensch ist ja auch ein soziales Wesen und braucht andere Menschen. Ne? Der kann nur in der Gemeinschaft überleben. Mhm. Und Vertrauen ist ein Element, was er dafür braucht. Und jetzt bin ich ja auch selber schon ein paar Jahre im Beruf und habe Leitung kennengelernt in unterschiedlichen Kontexten und habe auch in dem Zusammenhang eben nochmal so geguckt, naja, was fehlt mir denn manchmal da auch von Vorgesetzten etc. pp. Mhm. Und so bin ich dann zu dem Thema Vertrauen und Führung gekommen. Dadurch, dass ich jetzt in der Masterthesis da ja auch mich intensiver mit dieser Materie auseinandergesetzt habe, etwas, wo so viel Potenzial drin ist, das macht innovativ, das macht Teams schnell, das macht sie effektiv. Dadurch können Unternehmen wirklich auch effizient arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich ein Führungsinstrument, was auch nicht zu unterschätzen ist. Also Vertrauen ist, glaube ich, mit eins der härtesten Führungsinstrumente, das wir einsetzen können. Aber auch eins, wo Unternehmen einfach mal gucken können, wie sie es benutzen können, um eben da auch mit den Mitarbeitern in Kontakt zu kommen,
Hanna, was mir gut gefallen hat, du hast das in deiner Arbeit hergeleitet. Du hast gesagt, also Vertrauen, Urvertrauen, wo kommt das denn eigentlich her? Und dann hast du auch gesagt, warum, du sagst selber, das macht Organisationen schnell. Warum? Weil es Komplexität reduziert. Vielleicht kannst du das den Zuhörern mal erzählen oder beschreiben, warum, wie kommt es zum Urvertrauen überhaupt? Und dann das Zweite, wie kann eine Organisation schneller werden, weil es die Komplexität tatsächlich reduziert?
Also wie kommt es zum Urvertrauen von Kindern oder wie entwickelt der Mensch Urvertrauen? Es gibt ein Hormon, das nennt sich Oxytocin. Das ist auch das Hormon, das die Geburt einleitet, der Fötus im Mutterleib. Man weiß bis heute noch nicht ganz genau, wie er es macht, aber der setzt dieses Hormon frei. Und dieses Hormon Oxytocin nennt man auch Bindungshormon. Das ist das Hormon, das dafür sorgt, dass Mutter und Kind nach Geburt sich nah sein wollen. Und dadurch sichert der Säugling eben sein Überleben, weil die Mutter ihn versorgt, indem sie ihn emotional versorgt und auch mit Nahrung versorgt, indem quasi das Kind eben dafür sorgt, dass die Mutter sich an ihn bindet, beziehungsweise die Mutter ein Bindungsangebot macht. Und dieses und dadurch entsteht dann Urvertrauen, ne? Dass das Kind eben lernt, okay, wenn ich auf mich aufmerksam mache, dann bekomme ich, also werden meine Bedürfnisse befriedigt im Best Practice. So entsteht dann Urvertrauen, ne? Klar, im Umkehrschluss, wenn das eben nicht stattfindet, dann sprechen wir, kann das im Worst Case bis zum Bindungstraumata führen, also dass Kinder eben kein Urvertrauen aufbauen. Mhm. Und wenn Urvertrauen einmal nicht, oder wenn dieses Bindungsangebot nicht da ist, dann ist das auch etwas, was der Mensch nicht nachholen kann. So, ne? Also die in der Bindungstheorie spricht man da von, sind gerade so die ersten drei Lebensjahre da wirklich prägend, um dieses Urvertrauen auch aufzubauen. Aber da sehen wir ja schon, dass das, wie elementar das ist und wie verankert das im Menschen, im Menschsein ist, Urvertrauen. Und dann hatte ich dich so verstanden, Karl-Heinz, dass die zweite Frage war, ne, dass du gesagt hast, die Komplexitätsreduzierung durch Vertrauen in Unternehmen. Wenn wir uns jetzt mal so ein Unternehmen angucken, das ist ja ein System mit Subsystem, also ne, Untersystem, die miteinander agieren, die miteinander kooperieren, in Kontakt sind und da alleine aufgrund dessen haben wir ja schon eine enorme Komplexität in diesem Unternehmen, die vorhanden ist. Wie können diese Systeme miteinander kooperieren, indem sie miteinander kommunizieren? Kommunikation ist aber mit leider auch das störungsanfälligste Element, was der Mensch hat. Also ich glaube, es gibt nichts, wo mehr Irritationen entstehen können, als in der menschlichen Kommunikation. Und wenn ich dann jetzt dieses Element des Vertrauens habe, kann ich darüber eben diese vorhandene Komplexität reduzieren und dadurch eben auch Effektivität wieder schaffen, die ansonsten durch vielleicht Irritation in der Kommunikation verloren geht.
Ich finde das insofern wichtig, was die Hanna da sagt, weil wir haben ja alle schon mal in größeren Organisationen gearbeitet, in größeren Unternehmen. Und natürlich, wenn man den anderen respektiert, wenn man den Vertrauen zum Kollegen hat, dann brauche ich ja nicht dessen Entscheidungen ständig zu hinterfragen, sondern ich sage, der hat mir schon die günstigste Anreise ermöglicht oder hat mir was rausgesucht, was mir wirklich hilft, um meinen Job besser zu machen. Wenn ich das nicht ständig mit Misstrauen begleiten, also nochmal hinterfragen muss, natürlich reduziert das die Komplexität. Und das wurde mir auch durch das Lesen der Arbeit von Hanna so richtig klar, weil so deutlich ist das vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Also ist Respekt und Vertrauen nicht nur für Komplexitätsreduzierung verantwortlich, sondern auch für Geschwindigkeit, in der Firmen, Organisationen Entscheidungen treffen. Und wahrscheinlich, wenn man das heute mal auf Politik überträgt oder auch auf das Verhältnis zwischen Bürger und Politik, dann könnte man wahrscheinlich auch da annehmen, dass es da deutlich besser ginge, wenn mehr Vertrauen zwischen den beiden Seiten vorhanden wäre. Und gerade im Moment ist das vielleicht auch eine Ursache dafür, dass viele so querdenken im wahrsten Sinne des Wortes und eben gar kein Vertrauen mehr vorhanden ist. Im Gegenteil, man sogar unterstellt, dass bewusst manipuliert wird.
Momentan sind wir ja quasi alle gezwungen darauf zu vertrauen. Also jetzt mal aus einer Arbeitgeberperspektive. Ne? Also wenn jetzt ich nicht alle halbe Stunde bei meinen Mitarbeitern vorbeilaufen kann, über die Schulter gucke und kontrolliere mehr oder weniger, was sie machen, was man ja sowieso nicht machen sollte. Aber momentan, also jetzt seit über einem Jahr quasi Homeoffice, bleibt einem ja eigentlich nichts anderes übrig, als zu vertrauen. Ne? Und Hanna, wie siehst du das denn? Also derjenige, der also vertrauen muss, braucht er auch genug Selbstvertrauen, dass er quasi sagt, naja, also ich kann das schon, man muss ja auch Vertrauen geben können und auch durch Vertrauen quasi nicht missbrauchen. Wie schätzt du das ein? Vertrauen hat ja auch viel mit Verlustangst da letztlich zu tun oder Enttäuschung auch zu tun oder der Angst vor Enttäuschung vielleicht.
Auf jeden Fall. Also Vertrauen ist ja ein Element. Es gibt ja nichts Zerbrechlicheres eigentlich auf der anderen Seite als Vertrauen. Weil genau das, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Vertrauen missbraucht oder getäuscht wird, ist ja enorm hoch. Das heißt, wenn ich als Vorgesetzter mit Vertrauen führen möchte, muss ich natürlich erstmal Vertrauen entgegenbringen, auch auf die Gefahr hin, dass es eben missbraucht wird. So. Das heißt, ich setze mich und natürlich oder die Situation natürlich einem hohen Risiko aus. Dazu muss ich bereit sein, ne, dieses Risiko einzugehen. Der Preis, den ich da gewinnen kann, ist natürlich hoch, aber dazu muss ich bereit sein, den eben zu bezahlen. Eine Führungskraft, die sich selbst vertraut, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ist sicherlich bereiter, dieses Risiko einzugehen, als eine, die ein geringeres Selbstvertrauen
hat. Hanna, du hast vorhin eine ganz wichtige Beziehung hergestellt zwischen Vertrauen, Urvertrauen, Selbstvertrauen und Selbstzutrauen, ja, und dass es eigentlich eine feste Verbindung gibt. Also wenn Menschen Urvertrauen haben, können sie besser Selbstvertrauen entwickeln und trauen sich in der Folge dann auch mehr zu. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Und natürlich Leute, die selber durch so ein Traumata, vielleicht sogar in der Kindheit, weil sie das Urvertrauen nicht gelernt hat, die werden dann auch als Erwachsener nicht so vertrauen, zutrauen und haben vielleicht auch zu sich selber weniger Selbstzutrauen sozusagen. Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen, weil dich bewegt das ja besonders auch aus deiner Erfahrung als Sozialarbeiterin, richtig?
Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, wenn Menschen eben kein Urvertrauen aufbauen, weil Leben, wie ich ja schon gesagt habe, ne, der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht die anderen Menschen, um zu überleben. Und Leben funktioniert eben letztendlich über Bindung und Beziehung. Und auch die Arbeitswelt funktioniert letztendlich über Bindung und Beziehung. Wenn ich aber genau dazu nicht in der Lage bin, angemessen in Bindung und Beziehung zu gehen, dann habe ich ja ein Problem. Weil ich dann ja auch nicht selber kein Urvertrauen entwickelt habe, mir selber nicht vertraue. Und wenn ich mir selber schon nicht vertraue, wie soll ich dann meinem Gegenüber vertrauen? Das ist ja ein Widerspruch in sich, das funktioniert ja nicht. Ne? Und somit, wenn Vertrauen nicht vorhanden ist, hemmt und lähmt das ja auch das Miteinander. So, ne? Und auch die persönliche Interaktion ist ja überhaupt nicht vorhanden.
Das heißt, das, was du da schilderst, ist nicht nur im sozialen Umfeld, im Umfeld der Organisation des Unternehmens wesentlich, sondern auch in unserem privaten Umfeld, ja, ne? Weil auch da gibt's ja Vertrauen, Zutrauen, ne? Und manchmal muss man vielleicht auch unter diesen Aspekten die anderen Menschen so handeln, beurteilen, einfach immer unter der Maßnahme, kann der das überhaupt? Kann der mir vertrauen? Ich habe mal irgendwann in so ein Bild dargestellt. Ich sage, Vertrauen ist wie ein Bankkonto. Da zahlst du eine Zeit lang drauf ein, also im positiven Sinne. Und dann kannst du auch mal was abheben sozusagen. Und du kannst auch mal das Konto ins Minus führen. Wenn das vorher dauerhaft positiv war, dann schadet das nichts. Wenn aber dauerhaft jemand immer wieder nur abhebt und das Konto ins Minus, dann wird die Bank wahrscheinlich dann auch irgendwann kein Vertrauen mehr haben und irgendwann das Konto schließen. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch mit so einem Vertrauenskonto. Das sollte sich vielleicht auch der eine oder andere Politiker ein bisschen hinter die Ohren schreiben.
Also es beginnt letztlich alles schon in der Kindheit, also das Urvertrauen. Letztlich, ich fasse mal kurz zusammen, wie ich das verstanden habe. Oxytocin löst das aus, Bindung zur Mutter, hoffentlich dann auch Bindung zum Vater. Und wenn wir quasi dann dem Kind im weiteren Entwicklungsverlauf natürlich auch vertrauen und trauen quasi schon oder Dinge zutrauen, dann wächst natürlich auch das Selbstvertrauen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ich das richtig verstehe, dass diese, sagen wir, Helikoptereltern, die alles quasi von dem Kind fernhalten und alles mit Watte auslegen wollen, letztlich ihrem Kind ja auch wenig zutrauen und wenig vertrauen. Sehe ich das richtig?
Genau, also erstmal geht es natürlich um Bindungspersonen. Noch kurz als Ergänzung, das sind in der Regel, sind das Mutter und Vater, können natürlich auch andere Personen sein, weil es würde ja sonst Kinder, die direkt nach der Geburt adoptiert werden, würde man ja sonst sagen, die sind nicht in der Lage, Urvertrauen aufzubauen, was ja nicht stimmt. Ne? Also wenn ich ein adäquates Bindungsangebot bekomme, dann kann ich Urvertrauen aufbauen. Und zu den Helikoptereltern, ja. Die hemmen ihre Kinder ja grundsätzlich in der Entwicklung, ne? Weil Kinder sich ja auch durch Ausprobieren Strategien erarbeiten, die sie vielleicht ja irgendwann mal im Leben brauchen, also in ihrer kindlichen Entwicklung. Und wenn ich meinen Kindern aber alles abnehme oder denen gar nicht die Möglichkeit gebe, auch mal Fehler zu machen, aus denen wir ja bekanntlich am meisten lernen, nehme ich meinem Kind ja auch die Möglichkeit, einfach Entwicklungsstrategien oder Strategien für meine Entwicklung zu erlernen oder mir anzueignen. Ja. Genau.
Dazu gibt es auch ein wunderschönes altes chinesisches Sprichwort, das sagt, bereitet nicht den Weg für die Kinder vor, sondern bereitet die Kinder auf den Weg vor. Ne? Nämlich genau, dass sie selber ihre eigenen Strategien finden, sich versuchen, ausprobieren können und dann, genau wie Hanna sagt, eben auch lernen, welches die beste Strategie ist. Und es ist beim Laufen lernen ja auch so, ne? Ich sag immer, so ein Kind fällt 400 Mal auf den Popo, statistisch gesehen, bis es laufen kann. Wenn man nach dem 5. Mal oder 10. Mal oder 100. Mal sagen würde, komm, hör auf, das bringt nichts, dann wäre das sicher keine gute Strategie für das Kind, ne?
Genau. Also ich habe da auch immer, ich habe dieses Bild immer, was brauchen Kinder von ihren Eltern? Ich sage immer Wurzeln und Flügel. Ne, die Wurzeln, also ne, für Wachstum, ne, also der sichere Hafen und die Flügel, um eben ne, die Welt zu erkunden. Und wenn da Gefahr lauern, und das ist ja auch genau das, was in der Bindungstheorie ist, dann habe ich immer wieder die Möglichkeit, zu meinem sicheren Bindungshafen zurückzukehren, weil ich weiß, da werde ich geschützt, beschützt und kriege das, was ich brauche. So, ne? Und das finde ich auch ein sehr schönes Bild immer mit den Wurzeln und den Flügeln, so, ne? Um gut und gesund groß werden zu können.
Ja. Und vielleicht können wir, wenn wir die Kurve kriegen zu deiner Masterarbeit, erzähl mal, was waren denn so die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, wenn es um das Thema Führung und Vertrauen geht? Ne? Wir hatten ja, es gab ja früher, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, es gibt ja unterschiedlichste Führungsstile, also früher gerne genommen Befehl und Gehorsam, ja, also lange out of date, ja. Wie siehst du denn, also was ist denn der Stand, sagen wir mal, die Aktenlage oder der Stand der Forschung zu dem Thema Vertrauen und Führung? Wir hatten ja auch in unserem Podcast schon mehrfach das Thema Purpose, also Sinnstiftung von Unternehmen, durch Unternehmen. Alle sind quasi so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn ihres Tuns und ihrer Daseinsberechtigung. Wie hängt denn das Thema ja Vertrauen und Führung zusammen?
Ja, also Vertrauen schafft auf jeden Fall erstmal ne, den operativen und organisationalen Prozess im Alltag. Und wer vertraut, der traut sich etwas. Also das heißt, der wagt sich etwas. Ne? Das ist ja auch das, was ich schon gesagt habe. Unternehmen können dadurch eben effektiver werden oder auch innovativer werden. Ne? Also wenn ich mich etwas traue, dann kann ich innovativ sein. Da braucht man ja auch nur mal gucken. Ne? Ich, als Beispiel so ein Steve Jobs, der ja ne, der das Smartphone, den iPod da revolutioniert hat, also innovativ gemacht hat, weil der sich getraut hat. Das heißt auch über sich hinauswachsen, ne? Risikobereiter sein, kreativer sein, auch im Finden von Lösungen vorliegende Problemlagen. Ne? Schafft Empowerment, Effizienz, Schnelligkeit. Es ist also somit ein wesentlicher Bestandteil von erfolgreicher Führung. Ne? Und es schafft Handlungsspielräume, Ideen werden generiert. Es weist natürlich auch eine hohe Fehlertoleranz auf. Ne? Und es muss halt auch, also da gibt auch die Möglichkeit, dass Misserfolge eben auch sein dürfen, ne? Und es schafft eben Entscheidungen und Veränderungen eben auch zu akzeptieren. Und wenn ich eben als Vorgesetzte meinen Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringe, dann schaffe ich eben diese Freiräume auch für die Erledigung von Aufgaben, die sie erledigen müssen, die sie dann mit Leidenschaft und Effizienz auch erledigen können. So, ne?
Hanna, was du damit ja zum Ausdruck bringst, wir diskutieren ja viel über Start-up-Kulturen, über Innovationskulturen. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dieses Thema der Freiräume. Das ist auch in gewisser Weise dann wichtig für Fehlerkultur. Also Fehlerkultur, der Umgang mit Fehlern, weil Versuch und Fehler ist halt das, was nachher zu erfolgreichen Unternehmen führt. Ne? Ich habe mal den Michael Otto zitiert, der hat gesagt, wir als Otto-Versand, wir irren uns zum Erfolg. Ja, in Bezug auf E-Commerce hat er das damals gemeint, weil er gesagt hat, ja, wir wissen, dass wir Fehler machen werden. Wir versuchen, große Fehler zu vermeiden, aber wir müssen eine Fehlerkultur erarbeiten, wo Menschen, die mal einen Fehler gemacht haben und den dann später hoffentlich korrigieren können, bevor er zum großen Fehler wird, dass wir die auch nicht outen und sagen, hier, der hat einen Fehler gemacht, der kriegt jetzt keine Chance mehr. Im Gegenteil, die Leute, die mehr Versuch und Fehler gemacht haben, sind wahrscheinlich dauerhaft die besseren Manager, weil sie wissen, wie das sich anfühlt und weil sie auch verhindern, dass große Fehler entstehen.
Genau, und sie wissen halt auch, was nicht funktioniert und sie müssen nicht mehr von dem machen, was schon nicht funktioniert hat. Und dadurch können sie lösungsorientierter arbeiten. So.
Ja. Jetzt ist natürlich in unserer sehr schnelllebigen Zeit, wo Innovationen, also ich bringe mal das Beispiel aus der Elektroindustrie. Früher hat so eine Leuchte, einer unserer Kunden war die Firma Trilux, ohne dass wir hier Schleichwerbung machen, glaube ich, kann man das erwähnen. Und Trilux entwickelt diese Büroleuchten, die ihr überall in den Decken sieht. Und die sagten, Mensch, so eine Leuchte, die haben wir entwickelt und die konnten wir 5 bis 25 Jahre unverändert verkaufen. Und dann kam die LED-Leuchte. Jetzt ist es bei der LED so, dass die LED einen Lebenszyklus, einen Innovationszyklus von 3 bis 6 Monaten hat. Also alle 3 bis 6 Monate kann diese LED-Leuchte mehr. Okay. Ja? Also sprich, die ist dann billiger, die ist heller, die kann mehr Farbe, die kann jetzt neuerdings sogar Li-Fi, also nicht Wi-Fi, also WLAN über Wellen, sondern über Lichtwellen, also Li-Fi. Das hat auch noch ein paar Vorteile, ist unglaublich schnell, 1 Gigabyte Transferrate in der Sekunde. Kannst du mal über WLAN versuchen, wirst du dich schwer mit tun. Aber B, das zwingt so Firmen natürlich auch dazu mit dieser Innovation. Auf einmal müssen die sich mit Hotspots auskennen, die müssen sich auf einmal mit WLAN, mit Lichtwellentechniken auskennen, die man ja früher gar nicht brauchte. Früher hast du gesagt, schalte an, Licht an, schalte aus, Licht aus. Ja, und jetzt auf einmal geht's um Security, Raum erfassen, Raum ausleuchten, Sicherheitsmechanismen bis hin zur Außenhaut. Also wenn jemand die Scheibe einschlägt, dass du das quasi übers Licht erfassen kann. Und by the way, das ist auch noch relativ sicher, dieses Li-Fi, weil Licht ja bekanntermaßen nicht durch Wände gehen kann. Also du kannst es nicht auf der anderen Seite der Straße abhören zum Beispiel. So, aber was ich sagen will, 3 bis 6 Monate Innovationszyklen gegenüber 5 bis 25 Jahre, da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Organisationen ganz anders reagieren müssen. Also viel, viel schneller, um nicht auf einmal obsolet sind. Was heißt das denn in Bezug auf das Vertrauen und die Führung, Hanna, aus deiner Sicht?
Das, die Erkenntnisse, die ich eben gewonnen habe, auch jetzt in meiner Masterthesis, ist eben, dass eben die Führungskraft auch, also dass man eigentlich nur als effektive Führungskraft oder effiziente Führungskraft ist, wenn man eben auch Folgende hat. Also ne, Führende brauchen Folgende, und zwar freiwillig Folgende. Und wenn die da sind, dann läuft das eigentlich relativ von alleine. Es hört sich immer so einfach an, ne? So einfach ist es nicht. Aber ja, dass wenn ich eben, ne, weil dann die Folgenden sagen, okay, das, was du machst und das, was du sagst, das ist sinnvoll. Also es ist voller Sinn, was du machst. Und dann sind die eben auch schnell und dann können die eben auch innovativ sein. So. Ja. Und das heißt natürlich, das ist sehr, sehr herausfordernd ja auch für Unternehmen, ne? Wenn ich überlege, alle 3 bis 6 Monate, das ist schon herausfordernd, ja.
Also ich stelle jetzt mal die These auf, ja. Das funktioniert gar nicht. Also das kann man mit einem Team, was 25 Jahre quasi einen Arbeitsstil hatte, also bewahren, keine Fehler machen oder möglichst wenig Fehler machen, um dann quasi von so einem Schnelltanker auf so einen Rudelschnellboote umzuschalten. Mhm. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Also ich kenne das auch aus großen Organisationen. Ich nenne das immer die Cover-Your-Ass-Strategie, also wo keiner eine Entscheidung fällen möchte. Alle sind immer auf der Suche nach einer Teamentscheidung und einem Teamkompromiss, der letztendlich zu Larifari, das ist wie in einer großen Koalition, der also zu keiner Innovation quasi führt. Da braucht man, meines Erachtens, ja. Meine Theorie ist, man braucht eigentlich dann ein Start-up, was man neben die große Organisation stellt, die sich um solche innovativen Themen kümmert. Karl-Heinz, wie ist da deine Erfahrung? Mhm. Du hast ja solche Fälle öfter. Gelingt das, den Führungsstil und also vielleicht, ich glaube sogar, dass es die Führungskräfte oder die Inhaber, die Mittelständler, die kapieren das. Aber ob die Mitarbeiter quasi sich so sagen wir, umstellen lassen oder vom Mindset her so ändern lassen oder umerziehen lassen, kann man fast sagen.
Ja.
Wie siehst du das? Hast du das schon mal, ist das schon mal gelungen?
Ja, natürlich. Wir haben das ja häufiger erlebt. Du weißt ja, dass wir seit, ich glaube, 2014 mit Neuland Digital Beratungen machen, wo wir Unternehmen, vor allen Dingen große Unternehmen, größere, also 3.000, 5.000, aber auch mal 20.000 Mitarbeiter, wo wir sagen, wir müssen zum Beispiel uns Gedanken machen über neue Geschäftsmodelle, über Plattformökonomie, also wie kann ich selber zur Plattform werden? Und in der Konsequenz hat das dazu geführt, dass einige Unternehmen gegründet worden sind, ausgegründet aus dem bestehenden Unternehmen, einfach weil man erkannt hat, dass die Geschwindigkeit innerhalb des Unternehmens sonst das kleine Unternehmen so stark lähmen würde, so stark belasten würde, dass es viel einfacher ist, das außerhalb, also exkubiert sozusagen des Unternehmens zu starten, mit viel weniger Prozessen, weniger Governance und mehr mit Methodenkompetenzen ausstattet. Und ich glaube, dass das inzwischen viele Unternehmen gemerkt haben und dass man dafür viel offener ist. Aber auch ein Thema, dieses Thema sich verbünden mit jungen Startups. Mhm. Wir haben ja gerade vor 2 Jahren ein Unternehmen verkauft, Grandcentrics, an die Vodafone. Warum? Weil Vodafone erkannt hat, in diesem Internet of Things, da konnten sie nicht genügend Geschwindigkeit aufnehmen oder andersrum positiv betrachtet, mit so einem funktionierenden Unternehmen, damals mit 180 Leuten, war es viel schneller, eine kritische Masse zu bekommen. Und inzwischen entwickelt Vodafone weltweit mit Grandcentrics, also für Vodafone weltweit, Technologien, Systeme, die dann weltweit vermarktet werden, die man sonst gar nicht gehabt hätte. Also insofern ganz klares Ja, das wird gerade im Moment gelernt von den Unternehmen.
Interessant. Also, das halte ich für eine der schwierigsten Aufgaben im Beratungsgeschäft, letztlich in so Inside-Out-Unternehmen so zu bewegen, dass sie quasi solche massiven, tektonischen Veränderungen durchleben. Nochmal, also ich habe meine Erfahrung ist, die Führungskräfte, die Inhaber, die wissen das, die spüren das und die wissen genau, was eigentlich geändert werden muss, scheitern aber oftmals quasi an eigenen Organisation und an den eigenen Mitarbeitern eben entsprechend auch. Ja. Da fehlt es dann an Vertrauen in den Wandel.
Und vielleicht auch manchmal.
Wobei, da muss man auch wieder sagen, ja, Entschuldigung, Hanna.
Ach so, ja, ich wollte nur kurz ergänzen oder manchmal auch eben am Charakter der Führungskraft. Ne? Also wer mit Vertrauen führen will, braucht vor allem Charakter. Ne? Und der muss eben in seine eigenen Fertig- und Fähigkeiten vertrauen. Das wollte ich dazu noch kurz sagen, ja.
Ja. Also das heißt, du plädierst dafür, dass wir statt dem IQ-Test demnächst den Charaktertest machen sollten. Und wahrscheinlich wäre der aus Thema Spieletheorie viel einfacher festzustellen, ne? Wie risikobereit ist jemand, wie viel Vertrauen kann er denn überhaupt geben, ja, und daran würde man dann gucken, ob jemand geeignet ist, ein größeres Team zu führen. Übrigens meine These, weil wir gerade bei Thesen sind, ist, dass das, was jetzt im Moment mit dem Homeoffice passiert, dass wir ja viel remoter sind und eigentlich die Hierarchie sich gerade auflöst in so eine Art Netzwerkorganisation, wo wir ja alle am Computer irgendwo zu Hause dann sitzen, dass dann auf einmal diese Dinge auch leichter werden für Organisationen, weil dieses Command und Control, was wir ja früher hatten, gar nicht mehr so funktionieren kann, ne? Weil man einfach sehr verteilt ist und sich nicht mehr jeden Tag aufeinandersetzt und auch die Politik dann eine geringere Rolle spielt. Also Politik innerhalb des eigenen Unternehmens.
Auf jeden Fall. Also ich habe in dem Zusammenhang auch eine Studie gefunden, die aus März diesen Jahres ist, wo eben auch Führungskräfte, da sind 1000 Führungskräfte in Deutschland befragt worden, ob sie die Arbeit als Führungskraft während der Corona-Pandemie dahingehend eingeschätzt haben, dass die eben ein solides Fundament von gegenseitigem Vertrauen haben. Und da haben tatsächlich rund 70% dieser Aussage zugestimmt. Fand ich sehr spannend. Ne? Also nur 1,5% haben dieser Aussage nicht zugestimmt. Also das fand ich auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis auch genau in dem Zusammenhang, ja.
Hanna, dann müsste man eigentlich hingehen und mal die 1,5% sich genauer angucken, um zu schauen, haben die denn überhaupt genügend Vertrauen selber und Selbstzutrauen und aus welchem familiären Umfeld kommen die? Vielleicht könnte man da schon Rückschlüsse machen über die Entwicklungspsychologie dieser Führungskräfte.
Auf jeden Fall, da wären wir wieder dann bei dem Charaktertest, ne? Und eben zu gucken, welcher Charakter ist da vor mir und wie ist der gebunden, ne? Also welchen Bindungsstil bringt der mit sich?
Ich hatte eine kurze Anekdote. Absolut. Ich hatte mir früher mal vorgenommen, ich war mitbeteiligt an einer IT-Sicherheitsfirma. Wir haben also so Hacking-Jobs gemacht für große Konzerne. Und ich hatte mir immer vorgenommen, nur Nichtraucher einzustellen, die bei der Bundeswehr waren. Ja, was haben wir gekriegt? Langhaarige Menschen, die quasi Ersatzdienst gemacht haben, weil die natürlich den besseren Job, die denken anders. Ja, also den Charaktertest oder so einen Eigenschaftentest im Vorrang, der war da quasi falsch irgendwie gelenkt. Aber solche Dinge, wenn ich jetzt mal in meine persönliche Beziehungshistorie schaue, wenn man jetzt mit Menschen quasi zusammenkommt, die aus einem Scheidungshaushalt kommen. Ja, das sind ja auch zum Teil Dinge, die massiv das Vertrauen oder so mal dieses Urvertrauen auch schädigen können. So ist mein Eindruck. Ne? Also wenn man selbst quasi alles, was man als feste Basis für alles, was du vorhin so schön sagtest, Hanna, der sichere Hafen kennt. Und wenn das dann auf einmal wegfällt, sind die Menschen ja, glaube ich, auch zutiefst verunsichert. Sollte man dann quasi schauen, dass man niemanden mehr einstellt, der aus einem Scheidungskinder vermeidet? Das ist eine provokante These jetzt.
Also, ich finde ja, jede vermeintliche Schwäche kann ja auch, ist ja auch wieder eine Ressource, genauso wie jede Ressource ja auch einen Pferdefuß haben kann. Ne? Ja. Menschsein ist komplex. Ne? Also das kann man so pauschal nicht beantworten, weil das natürlich ja auch damit zusammenhängt, naja, wie ist die Trennung vollzogen worden? Ne? Welche Verlässlichkeiten wurden danach trotzdem noch gegeben, auch gerade von Eltern? Ne? Also wie verlässlich sind die noch ihren Kindern gegenüber? Also vor allem der getrennt lebende Elternteil. Wie regelmäßig finden da Umgänge statt? Wie alt ist das Kind? An welchem Entwicklungsstand ist das Kind? Also wo die zum Zeitpunkt der Trennung der Eltern zieht sich ein Rosenkrieg nach, ne, mit Gericht und allem drum und dran, oder kriegen die Eltern das gut hin? Also das sind ja alles Dinge, die man dann im Einzelfall betrachten muss. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass man pauschal Kinder oder deren Eltern...
War auch nicht so ernst gemeint, aber das sind natürlich solche Erfahrungen können natürlich auch Urvertrauen zerstören. Oder aber natürlich, das habe ich mir notiert, Menschsein ist komplex und die Kinder können natürlich auch auf der anderen Seite, da kenne ich auch genug aus dem Umfeld, also wenn man letztlich nicht so behütet aufgewachsen ist oder vielleicht mehr kämpfen musste oder vielleicht das kleinste Kind war und umso mehr quasi kämpfen musste, hat man wiederum oder Dinge kompensieren wie, sagen wir, Armut oder Flucht oder andere Dinge. Das stärkt ja den Charakter auch. Also wenn dann ein Mensch dann sagt, okay, ich kann mich da selbst rausarbeiten oder ich habe dieses aus eigener Kraft erarbeitet, mich kann nicht so schnell erschüttern, also hier Stichwort Resilienz, das kann natürlich auch eine Möglichkeit oder eine Chance sein. Ja. Wie ist denn aus deiner Arbeit und Erfahrung als Sozialarbeiterin, wie siehst du da, wie ist so die Aufteilung von denen, die aufgeben und sagen, ach, ich kann ja nichts oder ich bin ja nichts, zu denen, die sagen, jetzt erst recht?
Ja, du hast dieses spannende Forschungsfeld der Resilienz ja schon angesprochen. Also das mir begegnen auch diese Menschen, die ja aus vermeintlich, ich sag mal, schlechten Bedingungen kommen, ne, oder ungünstigen Bedingungen, die sich super entwickeln, also gerade auch dann Kinder und Jugendliche, die dann auf einmal Abitur machen, studieren gehen und einen Top-Lebensweg gehen und die wirklich aus desolaten familiären Strukturen kommen. Es gibt aber auch welche, die, wo man den Eindruck hat, okay, die ergeben sich einfach, ne? Und nehmen das so hin und sagen, ja, das ist halt jetzt so, und akzeptieren einfach, dass das so ist und haben auch gar nicht so den Antrieb. Man weiß ja auch heute immer noch nicht ganz genau, wo kommt diese Resilienz her? Ist es nur, ne, das sind natürlich Anteile, die im Menschen drin sind. Es sind natürlich auch manchmal Dinge, die von außen kommen, oder beziehungsweise ist es ein Konglomerat aus diesen Elementen. Auch da kann man das nicht immer pauschal sagen. Ne? Der Mensch ist letztendlich, ich sehe den Mensch immer so ein bisschen als Blackbox. Also egal, was ich da oben reinschmeiße, ich weiß halt nie, was er daraus macht. Ne? Weil das so viele Dinge sind, ne? Die man gar nicht immer vorhersehen kann. Aber irgendwas kommt halt immer raus.
Das auf jeden Fall. Ja.
Das ist ein sehr gutes und weises Schlusswort, habe ich so das Gefühl.
Da habe ich nochmal eine Frage zu dem Thema. Es gibt ja, also ich kenne viele Menschen, die sind sehr, die können gut mit Niederlagen umgehen oder auch mit Gegenwind oder mit Hemmnissen oder auch Enttäuschungen, indem sie die eigentlich so emotional eigentlich wegbügeln. Aber zum Teil auch zu einem Grad, wo ich sage, das ist dann auch nicht mehr gesund. Also da ist quasi die Resilienz, die endet dann in so einer Art menschlichen Härte, ja, die dann natürlich auch dazu führt, dass die Menschen dann weniger sensibel, weniger empathisch vielleicht auch werden, weil sie sich denken, naja, mich emotional zu involvieren, das lohnt sich eh nicht. Kennst du diesen Effekt? Ist das auch schon eine Sache, die dir begegnet ist?
Ja, auch da kommt noch das Element, glaube ich, von den Grenzen. Ne? Also wie bin ich in der Lage, eigene Grenzen zu setzen? Bin ich in der Lage, gesunde Grenzen zu setzen? Oder das, was du beschreibst, sind ja eher rigide Grenzen, also wie so Mauern. Ne? Eine gesunde Grenze, da kommen Dinge rein, da können Dinge rausgehen, aber sie haben auch einen schützenden Effekt. So, und das kann natürlich auch aufgrund von gemachter Erfahrung, eben wenn ich immer wieder enttäuscht werde, dass ich irgendwann sage, okay, ich muss mich jetzt hier so massiv schützen, dass ich quasi Mauern um mich rumbaue. Und ja, dann werde ich irgendwann zum Lonesome Rider und ne, dann bin ich auch eben nicht mehr so in der Lage, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und das kann natürlich im Worst Case dann auch wirklich zu Persönlichkeitsstörungen oder ne, zu gewissen Persönlichkeitscharakteren dann auch führen, die dann auch nicht mehr gesund sind. So, also wirklich bis in psychiatrische Auffälligkeiten dann führen. Ja, das wäre dann so letztendlich das Extrem daraus. Ne? Was man natürlich auch immer wieder beobachtet, um auch nochmal so ein bisschen auf Führung und Leitung zu gucken, sind zumindest so meine Erfahrungswerte, dass ab einer gewissen Management-Ebene auch gewisse Charaktere vorhanden sind, also gerade auch so in der Persönlichkeit und man überwiegend auch so narzisstische Persönlichkeiten schon mal eher auch in Leitungspositionen findet. Und das ist natürlich auch schwierig, weil der Narzisst ist sich selbst am nächsten und schert sich halt selten um die anderen. So, ne? Und wenn ich dann wieder mit dem Element des Vertrauens komme, ja, da renne ich erstmal gegen eine Wand.
Also wenn das Selbstvertrauen so groß ist, dass man sich als Mittelpunkt des Universums, für das Mittelpunkt des Universums hält, dann wird es tatsächlich schwierig, zusammenzuarbeiten. Habe ich auch schon erlebt.
Ja, aber das ist. Aber das
ja,
ist ja,
ja, ja, absolut. Absolut.
Genau, aber das ist ja bei Menschsein immer, also Menschsein bedeutet ja Leben im Spannungsfeld, ne? Also Leben geht nicht ohne Tod, Licht geht nicht ohne Schatten, so. Und die Kunst, und das ist ja meines Erachtens so in allem, ist ja irgendwie immer so eine gesunde Balance, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Natürlich mit, weil Leben geht nicht immer nur straight, ne? Das schwenkt man nach links und nach rechts aus, aber wenn ich nur in dem einen Extrem bin oder nur in dem anderen Extrem, bin, dann ist es auch nicht gesund. Ne? Und das ist ja letztendlich genau das. Ne? Wenn ich nur bei mir bin und nicht bei den anderen, das kann auch nicht funktionieren.
Ne? Na, da haben wir heute viel gelernt über Vertrauen und Führung. Kommen wir noch in unsere Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt.
Also Flop ist natürlich dieses, ja, man muss sagen, Klimakatastrophenszenario und die Dramen drumherum. Mhm. Denkt an Ahrweiler, denkt an Griechenland, Rheinland-Pfalz, aber auch NRW und inzwischen auch China. Aber wichtig ist, Krise ist immer auch die Chance. Und dann möchte ich schließen mit den Tops. Also erstens, wir sind im Urlaub. Wir genießen das im Moment. Und ehrlich gesagt, nach anderthalb Jahren genießen wir es wahrscheinlich mehr als lange vorher. Und der zweite Top war der 60. Hochzeitstag meiner Eltern. Das war ein sehr tolles Fest mit der ganzen Familie. Und Hanna, was ich heute wieder von dir gelernt habe, meine Familie hat mir Wurzeln und Flügel gegeben, Selbstvertrauen und Zutrauen. Dafür bin ich extrem dankbar. Also auch von dieser Stelle nochmal danke an meine Familie, an meine Eltern, meine Geschwister und alle Enkel und Neffen und dass es sowas Schönes gibt.
Und Hanna, für dich die Tops und Flops der Woche?
Ja, also ich kann mich da, was Karl-Heinz gesagt hat, anschließen. Moment, warum? So, jetzt ist.
Warum? Wir hören dich.
Ja, okay, irgendwie ist gerade Siri bei mir angegangen, warum auch immer, okay. Also, ich kann mich bei dem, was Karl-Heinz gesagt hat, anschließen und möchte jetzt mal so den Fokus mehr so auf die Tops richten und wie ich ja schon gesagt habe, ne, Urlaub ist so 2019 und ich freue mich auf meinen Urlaub, der dann auch bald ansteht, 2 Wochen, einfach mal die Seele baumeln lassen und Familie, ne, unser Fundament, dafür bin ich auch dankbar, dass ich die Wurzeln und die Flügel bekommen habe und dass ich heute da bin, wo ich bin.
Sehr schön, sehr schön. Ja, dann möchte ich auch mit den Tops der Woche von meiner Seite aus noch ergänzen. Hat natürlich auch mit Urlaub zu tun, auch tatsächlich seit 1,5, 2 Jahren das erste Mal wieder weg gewesen. Italien, von oben bis unten, also nicht ganz bis unten, aber so bis zur Hälfte sind wir gekommen. ein bisschen Radfahren, ein bisschen entspannen. Also Toskana kann ich nur empfehlen. Wer also gerne Mountainbike fährt oder Rennrad fährt und in einer sehr entspannten Umgebung in professionellen Händen sich begeben möchte, sollte man nach Bike Hotel Massa Vecchia schauen. Also kann ich nur wärmstens empfehlen für Profis, für Halbprofis oder für leicht Übergewichtige wie mich. Ist also für Familie und für Leistungssportler, also für alle eigentlich, die gerne Radfahren und gerne Sport machen, perfekter Ort. Ansonsten, ja, bleibt alle gesund, lasst euch impfen, falls ihr noch nicht geimpft seid, und hoffen wir, dass wir im Herbst weiter so locker und flockig von der Seele uns reden können, denn welche Varianten da noch kommen und welche apokalyptischen Szenarien noch auf uns zukommen, ich hoffe, jetzt wollte ich doch nicht auf den Flop enden. hoffen wir doch, dass es uns allen weiterhin gut geht. Euch vielen Dank, Hanna, dir und auch Karl-Heinz, dass du dir die Zeit genommen hast, auch aus dem Urlaub heraus, und noch allen
gute Zeit. Ja, danke auch für die Einladung.
Danke. Gute Woche für alle.
Danke
Hanna.
Ebenfalls.
Danke auch.
Tschüss. Ciao, ciao.